Ich habe euch eine Zeitungsanzeige mitgebracht aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Überschrieben mit "Kein Haus ohne einen Toten". Ägypten. Sowas hat es in der ganzen Geschichte Ägyptens noch nicht gegeben. In der vergangenen Nacht kam es zu unglaublichen Ereignissen. Nach frühzeitiger Ankündigung ist unverhofft nun wirklich die Katastrophe eingetreten. Die genauen Todeszahlen liegen noch nicht vor, aber in so gut wie jedem Haushalt gab es in der vergangenen Nacht einen Todesfall. Die ganze Bevölkerung steht unter Schock. Alles ist in Aufruhr. Es ist wohl unverkennbar, dass wir eingestehen müssen, Ägypten ist am Ende. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen. Natürlich habe ich diesen Zeitungsartikel so geschrieben, selbst habe ihn nicht gefunden, aber so oder so ähnlich hätte wahrscheinlich der Tag nach diesen Ereignissen in 2. Mose 12 ausgesehen. Die Berichterstattung hätte so ausgesehen. Es war ein unglaubliches Ereignis. Und ich habe die Predigt deshalb so überschrieben, auch mit diesem Thema, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und es geht um 2. Mose 12, Vers 29 bis 51, den wir ja gerade schon gelesen haben. Und ich glaube, viele von uns kennen ja die Geschehnisse rund um den Auszug aus Ägypten vom Volk Israel. Und weil wir das kennen, haut uns das oft gar nicht mehr so aus den Socken, was da eigentlich passiert. Aber was da vor gut 3.500 Jahren passiert ist, das ist bis zum heutigen Tage einzigartig. Was wir insgesamt so im 2. Buch Mose vorfinden und auch in den letzten Wochen vorgefunden haben, das ist ja alles andere als gewöhnlich. Ne? Wir haben jetzt die 9 Plagen hinter uns gelassen und die waren ja schon bei genauerer Betrachtung wirklich so, dass sie unseren gedanklichen Rahmen gesprengt haben an vieler Stelle. Aber auch jetzt hier im Vollzug der 10. Plage sehen wir etwas, das die Welt so bis dahin noch nicht gesehen hat und was die Welt auch danach so nicht wieder gesehen hat. Und all das, diese unglaublichen Dinge, die da geschehen, geschehen alle in einer Nacht. Eine Nacht und Dinge, die wohl menschlich überhaupt nicht erklärbar wären. Und es sind 3 Gedankengänge heute Morgen, die wir betrachten wollen, die alle mit dieser einen Nacht zu tun haben. Und der erste Gedanke heute Morgen, den ich mit uns bedenken will, ist, es ist eine Nacht des Todesschreckens. Und dieser erste Punkt dreht sich um die Verse 29 bis 33. Wir haben vor 2 Wochen schon in der Androhung dieser 10. Plage in 2. Mose 11 gesehen, dass es so kommen wird. Und es war so, noch eine letzte Androhung an den Pharao, eine letzte klare Gerichtsansage von Mose und dann war es das für den Pharao und für Ägypten endgültig. Zwischen dieser Androhung vor 2 Wochen, der 10. Plage in Kapitel 11 und dem Vollzug, den wir uns jetzt heute anschauen wollen, haben wir dann letzte Woche in der ersten Hälfte von Kapitel 12 gesehen, was Israel als Rettungsmaßnahmen vornehmen sollte. Und sie sollten ja, wir erinnern uns daran zurück, dieses Blut eines fehlerlosen, einjährigen, männlichen Lammes nehmen und das an ihre Türpfosten und an die Oberschwelle ihre Türen streichen, um so gerettet zu werden. So war Gottes Anweisung, also ganz klar an sie. Das heißt, wir befinden uns hier in Kapitel 12 eigentlich so gesehen mitten im Kern des ganzen Exodus-Geschehens. Und wir haben vielleicht noch im Ohr von letzter Woche, wie das war, wie Gott angekündigt hat, in 2. Mose 12, Vers 12 und 13, ich habe diese Verse nochmal mitgebracht, wie er gesagt hat, ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Ganz kurz gesagt, ganz kurz ausgedrückt, könnten wir sagen, Gericht für Ägypten, Rettung für Israel. Davon ist hier die Rede. Und genau das sehen wir in unserem Predigttext ab heute jetzt, wie das dann also stattgefunden hat, ja, der Vollzug von dem Ganzen. Und so lesen wir in 2. Mose 12, ab Vers 29 dann, und es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch alle Erstgeburt des Viehs. Immer wieder haben wir schon deutlich gesehen, dass es Gott ist in dieser 10. Plage, der sie selbst vollzieht. Also es ist nicht Mose, der mit dem Schwert umhergeht, es sind auch nicht die Israeliten, die jetzt da irgendwelche Feldzüge vollziehen. Sie mussten ja alle in ihren Häusern bleiben, damit sie durch das Blut geschützt waren. Aber Gott selbst, er vollzieht dieses Gericht. Wie es hier heißt, er erschlug alle Erstgeburt. Und zwar an dieser Stelle schonungslos. Alle Erstgeburt im ganzen Land Ägypten. Angefangen von dem edelsten und bedeutsamsten der Erstgeburten, von Pharaos Sohn, bis hin zu dem, wir könnten vielleicht sagen, unbedeutsamsten oder verabscheuenswürdigsten an Erstgeburt, nämlich von einem Gefangenen im Kerker. Und dazu noch jede Erstgeburt vom Vieh. Und wie alle anderen Gerichte dieser 10 Plagen, richtet sich auch dieses Gericht gegen die gesamte Götterwelt Ägyptens. Das haben wir immer wieder gesehen, im Laufe dieser Reihe auch. Und aber auch gegen einzelne konkrete Gottheiten. Und in dem Fall jetzt hier also gegen die Gottheit Horus. Und Horus wurde gesehen als der Beschützer der Kinder und vor allem wurde Horus verkörpert durch den Pharao. Wir haben das vor 2 Wochen in 2. Mose 11 schon näher thematisiert und bin darauf eingegangen. Wer will, kann das gerne nochmal nachvollziehen. Das heißt, Gott demonstriert hier an dieser Stelle dermaßen seine Macht und seine Erhabenheit und seine Souveränität über die gesamte Götterwelt Ägyptens, aber auch über den Pharao als Person und als Gottesvertreter und damit auch über ganz Ägypten. Und er tut das vor den Augen aller Ägypter. Das heißt, jeder hat es mitbekommen. Dieses grausame Ereignis, was hier beschrieben ist, das hat absolut keinen kalt gelassen. Sondern ganz im Gegenteil. Es bringt eine Reaktion und auch viele Emotionen hervor. Und wir lesen davon, Vers 30, wenn wir weiterlesen, wo es dann heißt, da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Knechte und alle Ägypter, und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Also in dieser Nacht hat keiner der Ägypter auch nur ein Auge weiter zugedrückt, als das passiert ist. Jeder, ja wirklich jeder, war in irgendeiner Art und Weise betroffen. Und hier heißt es ja auch, es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Ja, also es betraf das ganze Land Ägypten. Wenn wir uns das mal vorstellen, für Bayreuth, nehmen wir an, das würde so passieren hier. Was wäre hier los, wenn von einem Tag auf den anderen auf einmal in jeder Familie ein geliebtes Kind verloren gegangen wäre? Es wäre, glaube ich, nicht auszumalen, wie die Menschen in Angst und Schrecken verfallen würden und wie das totale Chaos ausbrechen würde. Wie es eine tiefe Finsternis hier wäre über unserer Stadt. Wie es eine absolute Orientierungslosigkeit hervorrufen würde. Und nun handelt es sich ja hier bei Ägypten nicht nur um eine Stadt, wo das ja schon schlimm genug wäre, sondern es handelt sich um ein ganzes Land. Also es ist mehr als grausam, dieses Ereignis, was wir hier sehen. Es ist ein punktuelles Massensterben innerhalb einer Nacht, innerhalb einer ganz kurzen Zeit und sie ist begleitet von Entsetzen, von Todesangst, von Schrecken und von großem Jammergeschrei, wie das hier heißt. Und dieses große Jammergeschrei, das entstand genauso, wie Gott das angekündigt hatte, haben wir auch vor 2 Wochen gehabt, in 2. Mose 11, Vers 6, da hat Gott schon gesagt, es wird ein großes Jammergeschrei in Ägypten dann hervorrufen. Gewissermaßen ist dieses große Jammergeschrei jetzt hier in Ägypten ein Resultat aus einem Geschrei, das wir schon viel früher im 2. Buch Mose gesehen haben. Und zwar, wenn wir uns daran zurückerinnern, in 2. Mose 2, also noch ziemlich am Anfang von dem Buch, heißt es in 2. Mose 2, Vers 23, in der zweiten Hälfte, und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe, und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Und einige Verse später, in 2. Mose 3, Vers 7 und 8, die erste Hälfte, da ist es, der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also lange lässt Gott diese grausame Unterdrückung und diese Gewalt der Ägypter an Israel zu, bis zu dem Zeitpunkt, als Israel zu ihrem Gott um Hilfe schreit. Und in dem Moment, wo sie das tun, und wir sehen das ja hier in Kapitel 2, Vers 23, da bringt Gott eine Rettungsaktion in Gang und die Ägypter werden erleben, dass ihre Unterdrückung der Israeliten auf ihre eigenen Kinder zurückfällt. Und so wendet sich also das Blatt. Ja, während Israel zu ihrem Gott um Hilfe schreit, sehen wir jetzt hier, wie ganz Ägypten vor Angst und Schrecken ein großes Jammergeschrei ausspricht. Und auch der Pharao bleibt nicht untätig in dieser ganzen Nacht in seinem Bett liegen. Auch bei ihm sehen wir, wie er gebeutelt ist, wie er eingeschüchtert ist und wie er jetzt auf einmal einen ganz anderen Ton anschlägt. Auch da rufe ich uns das nochmal in Erinnerung, wie es in Kapitel 10, Vers 28 hieß, also diese letzte Begegnung eigentlich so mit Mose, die er hatte, wo Pharao Mose diese Morddrohung gegeben hat, bevor die 10. Plage dann kam. Er hat gesagt, nimm dich in Acht und tritt mir nicht noch einmal unter die Augen, denn an dem Tag, an dem du mir wieder unter die Augen trittst, wirst du sterben. Also das war so seine Haltung. Und jetzt, wie ausgewechselt, heißt es hier in unserem Predigttext, 2. Mose 12, Vers 31 und 32, der Pharao rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Also an dieser Stelle auf einmal hat sich wirklich das Blatt gewendet. Pharao ruft förmlich nach Mose und Aaron. Und aus dem einst drohenden Pharao wird auf einmal der Bittsteller Pharao. Und daraufhin beginnt hier in diesem Text eine Kette von kapitulierenden Aussagen von Pharao, so würde ich das mal nennen. Ja. Vorher war der konstante Tenor, den wir gesehen haben, immer wieder in den Plagen, und an ganz vielen Endstellen von den Plagen, dass es immer wieder hieß, Pharao blieb verstockt und er ließ das Volk nicht ziehen. Und jetzt hier diese Ansage an Mose und Aaron, macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes. Oder wir erinnern uns weiter an die 8. Plage, wo es in Kapitel 10, Vers 8 bis 11 hieß, dass nur die Männer ziehen dürfen. Also die Kinder sollen zurückbleiben. Und jetzt hier lesen wir die Aussage von Pharao, zieht weg sowohl ihr als auch die Söhne Israel. Oder wir erinnern uns weiter daran in Kapitel 8, Vers 21 bis 24, wo der Pharao versucht hat, Israel dazu zu bewegen, dass sie im Land bleiben und dort ihre Opfer bringen. Wo er sich so vehement dagegen gewehrt hat, zu sagen, die dürfen 3 Tage in die Wüste ziehen und dürfen dann da opfern. Und jetzt hier die Aussage, geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Und nicht zuletzt der Versuch, die Tiere der Israeliten zurückzuhalten. Auch das haben wir gehabt in der 9. Plage, Kapitel 10, Vers 24. Auch das ist jetzt aufgehoben. Jetzt heißt es hier, dass der Pharao sagt, auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin. Also wir merken hoffentlich an dieser Stelle sehr deutlich, dass wir hier einen der mächtigsten Männer der Welt, einen der mächtigsten oder den mächtigsten Mann einer Riesenweltmacht damals, mitten in der Nacht mit leeren Händen und völlig kapitulierend dastehen sehen. Gott selbst hat diesen hartherzigen Mann förmlich in die Knie gezwungen. Und das erkennt er. Erkennt er sogar selbst an in dem Moment, wenn wir das lesen, dass er zu Mose und Aaron tritt und sie dann bittet und sagt, geht hin und segnet auch mich. Das heißt, er steht vollkommen machtlos da. Er ist entmachtet und er ist abhängig vom Segen Gottes. Und er versteht das. Er sieht das. Das hält nicht an, ja, wenn wir die Geschichte dann weiterlesen und da weitergehen. Aber für den Moment ist das so. Und das Ganze ist keine Überraschung, sondern es ist von dem wahren Regenten, von Gott selbst, bereits genau so vorausgesagt worden. Schon von vornherein, bevor die Plagen losgingen, Kapitel 6, Vers 1 und auch dann nochmal in Kapitel 11, Vers 1, vor 2 Wochen in der Androhung der 10. Plage, hat Gott genau das gesagt, dass der Pharao sie fortjagen wird. Und so steht Gott in diesem, ich will es mal nennen, Kampf der Götter am Ende als der triumphale Sieger da. Und auch die Prophezeiungen, die er macht, gehen in Erfüllung. Unter anderem auch die Prophezeiung, die er ebenfalls vor 2 Wochen, wie wir es gehabt haben, in Kapitel 11, Vers 8 gemacht hat, geht jetzt hier in Vers 33 in Erfüllung, wo es dann heißt, und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten sich, wir sind alle des Todes. Und hier ist jetzt die Rede davon, dass die Ägypter bedrängten. Vor 2 Wochen, 2. Mose 11, Vers 8, haben wir gesehen, dass es die Hofbeamten oder die Knechte vom Pharao waren, die sie bedrängten und aufforderten, schnell rauszugehen. Ja, aber auf jeden Fall wird deutlich, dem Volk war klar, die Israeliten müssen hier schnellstmöglich weg. Das halten wir nicht mehr länger aus. Sie drängten förmlich darauf, bevor noch Schlimmeres passiert. Und man sieht an dieser Stelle so richtig, was passiert, was es bei Menschen auslöst, wenn ihnen das Gericht Gottes wirklich vor Augen kommt. Wenn es sie einholt, wenn es nicht mehr plötzlich nur noch eine bloße Theorie oder irgendeine Märchenvorstellung oder so ist, sondern wenn es sie wirklich auf einmal überkommt. Wenn Gott anfängt, Gericht zu üben, dann verfallen Menschen in Todesangst. Von jetzt auf gleich wissen sie nicht mehr, wohin. Sie sind auswegslos. Es gibt kein Entkommen mehr. Und unterm Strich bleibt dann nur noch diese Erkenntnis, wie am Ende hier von Vers 33, wir sind alle des Todes. Und diese Angst, diese Auswegslosigkeit, die finden wir an deutlich späterer Stelle in der Bibel wieder. Wieder im Zusammenhang mit Gericht. Und ich will mit uns einen Blick werfen in die Offenbarung nochmal, in Offenbarung 6, wo die Rede ist von den 7 Siegeln und vor allem vom 6. Siegel. Wir lesen in dem ganzen Kapitel 6, dass da schwere Gerichte sind, die diese Erde treffen. Aber vor allem im Zuge des sechsten Siegels lesen wir, was das mit den Menschen macht, was das anstellt, was das für Auswirkungen hat. Nämlich, dass sie in Angst und Schrecken verfallen. Und wir lesen mal Offenbarung 6, diesen Auszug, die Verse 12 bis 17. Und dort heißt es: Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein hehrener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seine Winterfeigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurde von ihrer Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Wir sehen hier schlimmste Naturkatastrophen. Erdbeben, wir sehen, wie die Sonne schwarz wird, wie ein hehrener Sack, wie es hier heißt. Wir sehen, dass Sterne vom Himmel fallen, ein einziges Chaos, alles gerät durcheinander. Berge und Inseln bleiben nicht an Ort und Stelle. Ja? Die Welt spielt verrückt, wenn wir das so lesen. Und dann sehen wir hier in Vers 15, wie Könige und Große und Oberste und Reiche und Mächtige, wir könnten sagen, die Volkselite, die auf dieser Welt alles im Griff zu haben scheinen und die über allen Dingen stehen, wie die, aber auch Sklaven und Freie sich in Höhlen und in Felsen verziehen und sich dort verstecken. Und wenn wir weiterlesen in Vers 16, dann ist die Rede davon, dass die Menschen zu den Bergen sagen werden: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Mit anderen Worten, wir wollen lieber sterben oder von den Bergen erschlagen werden, als in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ihnen ist ganz klar an dieser Stelle, den Menschen, von denen da die Rede ist, dass Gott selbst der Richter ist, der diese Gerichte in seinem Zorn vollziehen wird. Und spätestens hier erkennt jeder, dass es nichts Schlimmeres gibt. Angst und Schrecken macht sich breit in dieser Stelle. Und warum? Vers 17. Denn gekommen ist der große Tag des Zorns. Und dann am Ende von diesem Vers 17 diese ultimative Frage: Und wer vermag zu bestehen? Eine Frage, die uns bis heute unbedingt beschäftigen sollte. Weil dieses grausame Ereignis, schreckliche Ereignis, diese erschreckende Szene hier in Offenbarung 6, die ist noch nicht Geschichte, sondern die steht noch aus, die liegt noch in der Zukunft. Und wir stehen gewissermaßen wie in dieser Zeit, dass uns das gesagt wurde und angedroht wurde, aber dieses Gericht noch nicht vollzogen wurde. Ja. Es steht noch aus. Gewissermaßen wie die Androhung des Gerichts oder der Plagen, was wir immer wieder in Ägypten gesehen haben, so auch zum Beispiel vor 2 Wochen die Androhung der 10. Plage. Und jetzt können wir so tun und sagen: Ja, alles gut, brauchen wir jetzt nicht so ernst nehmen, wir sehen ja hier nichts, ja, von dieser ganzen Geschichte. Aber es ist eine knallharte Realität, die uns irgendwann einholen wird, und wir werden irgendwann vor Gott stehen. Er wird gerecht richten. Er wird seinen Zorn nicht weiter zurückhalten. Es kann sein, dass Menschen, die heute leben, diese Szene in Offenbarung 6 miterleben werden. Ja, und dass dieser Zorn, der da beschrieben ist, so dieses sechste Siegel, dass das auf sie herabkommt. Aber selbst wenn wir das nicht erleben, weil wir schon tot sind, sollten wir nicht denken, dass deshalb der Zorn Gottes weg wäre. Es wäre eine falsche Illusion, ja, wenn wir denken, der Zorn Gottes ist weg, wenn wir tot sind. Und deshalb ist diese Frage, und wer vermag zu bestehen, so höchst relevant. Und zwar höchst relevant vor dem Tag des Zorns, der da beschrieben ist, aber vor dem Tag des Zorns auch, wenn Gott Endgericht und Weltgericht halten wird. Und die Antwort auf diese Frage, und wer vermag zu bestehen, die Antwort darauf ist gewissermaßen die gleiche, wie die Israeliten sie hatten im Zuge der 10. Plage, wo sie verschont wurden vor diesem Todesgericht. Die Antwort ist: jeder, der durch das Blut des Lammes gerettet wurde. Allerdings geht es dabei jetzt nicht für uns um das Blut eines stinknormalen Lammes, was uns da irgendwie helfen könnte, sondern es geht um das Lamm, von dem später dann die Rede ist, in Johannes 1, Vers 29. Ich habe diese Stelle mitgebracht, das ist eine sehr bekannte Stelle. Johannes 1, Vers 29, heißt es, am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer ist damit gemeint, am folgenden Tag sieht Johannes der Täufer Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also Jesus, der Sohn Gottes selbst, ist dieses Lamm, dieses vollkommene Lamm. Und wir haben letzte Woche auch schon darüber nachgedacht. Und er ist es, der in der Lage ist, die Sünde, unsere Sünde, abzuwenden. Er war es, der den Zorn Gottes auf sich genommen hat, der den Zorn Gottes getragen hat, der als der einzig Sündlose am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und damit wirklich den ganzen Zorn Gottes auf sich gezogen hat. Die Strafe an unserer Stelle, die wir ja was ganz anderes verdient hätten, die wir alle Sünder sind, ausnahmslos, und als Sünder vor Gott stehen, eigentlich chancenlos. Und interessant ist, dass in der Offenbarung, in Offenbarung 6, ja die Rede ist von dem Zorn des Lammes. Und damit ist Jesus gemeint. Das heißt, es wird deutlich, der alles entscheidende Punkt für jeden von uns ist Jesus. Da ist auf der einen Seite der Zorn des Lammes und auf der anderen Seite die Rettung durch das Lamm. Und natürlich drängt sich die Frage auf welcher Seite stehst du? Ja, hast du schon ganz persönlich Jesus Christus angenommen? Hast du um Vergebung deiner Sünden gebeten? Hast du ihm dein Leben übergeben, dein Leben ihm unterstellt, ihn im Glauben angenommen? Im Glauben, dass er auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Die Bibel macht sehr deutlich, dass das nicht einfach so ist, dass das Blut des Lammes für jeden gilt, sondern nur für den, der glaubt. Und ich habe eine Stelle nochmal dazu mitgebracht, aus Johannes 3, Vers 36, wo deutlich wird, für wen gilt denn diese Rettung des Lammes? Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und die Frage ist, wo stehst du oder wie stehst du zu Jesus? Auf welcher Seite stehst du? Diese Nacht des Todesschreckens, die ist noch nicht da für uns. Ja, noch gibt es Entkommen. Und ich kann nur appellieren, wenn jemand hier sitzt oder zuschaut, dass er das klar macht, dass er ganze Sache macht mit Jesus, dass er diese Sündenvergebung, die Jesus gibt und anbietet, persönlich für sich annimmt. Und dass er sein Leben, Jesus als Herrn und Retter, unterstellt. Ich bin davon überzeugt, dass diese Nacht des Todesschreckens von Ägypten, auch wenn sie schon lange her ist und schon alt ist, dass sie uns aber warnen sollte und wachrütteln sollte für den Todesschrecken, der auf uns irgendwann wartet. Für Ägypten war das eine schreckliche Nacht. Für Israel hingegen war es das komplette Gegenteil. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Und ich habe ihn genannt, eine Nacht des Aufbruchs. Und es geht um die Verse 34 bis 42 jetzt. Es hat lange gedauert, sowohl für uns in der Predigtreihe, aber noch länger für Israel, bis wir nun endgültig zu diesem Auszug aus Ägypten kommen. Und wir sehen dann jetzt hier in Vers 34, dass so eine richtige Aufbruchsstimmung eigentlich entsteht. Da heißt es, das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Ihre Backschüsseln trugen sie, in ihre Kleidung gewickelt, auf ihren Schultern. Und schon letzte Woche haben wir das gesehen, eine Predigt von Andreas Angerer, dass er uns deutlich gemacht hat, dass nur ungesäuertes Brot gegessen werden sollte in dieser Nacht. Und das Passamahl als solches, was sie da gefeiert haben, das sollte in Hast gegessen werden. Und eigentlich sollten sie zum Abmarsch bereit sein, jederzeit. Vergleichbar, vielleicht, wenn wir heute Morgen gesagt hätten, also ich sitze am Frühstückstisch mit Jacke und Schuhen und fertig und bin jederzeit bereit, sofort abzufahren. Ja. Das war so die Haltung, in der sie sein sollten, weil die Israeliten, die kannten die Stunde ja nicht genau. Sie wussten ja nicht, wann es wirklich losgeht. Aber Gott, der wusste ganz genau die Stunde, der wusste auch ganz genau die Minute und sie sollten sich bereithalten. Und so packen sie dann, als es losgeht, alle ihre Teigreste ein und ihre Schüsseln, wickeln in ihre Kleidung ein und tragen sie auf den Schultern davon. Und dann lesen wir weiter in Vers 35 und 36, wie sich erfüllt, was Gott ebenfalls schon angekündigt hat. Auch vor zwei Wochen, Kapitel 11, Vers 2 und 3, aber auch noch viel früher, 2. Mose 3, Vers 21 und 22, hat Gott ja vorausgesagt, Gott wird den Israeliten Gunst schenken in den Augen der Ägypter, sodass die mit Silber und Gold und Kleidung dann von dann ziehen werden. Es ist ein wirkliches Wunder und ich bin vor zwei Wochen auch schon darauf eingegangen, will es jetzt hier nicht nochmal weiter ausführen. Und am Ende von Vers 36 heißt es dann, so plünderten sie die Ägypter aus. Und gewissermaßen ist das jetzt nicht ein ungerechtes Ausplündern, sondern vielmehr ist es so, dass Gott den Israeliten ihr Recht verschafft und eigentlich nur ihre Lohnzahlung gibt, die ihnen jahrhundertelang vorenthalten wurde. Und so gehen sie, voll beladen, voll großem Reichtum, los von Ramses nach Sukkot. Das lesen wir in Vers 37, wo es dann heißt, nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Und ich habe euch hier eine Karte mitgebracht, wo man das sieht. Es ist nicht so groß, aber hier ist Ramses mit diesem Fähnchen hier. Und die Stadt Ramses war so eine Art Sammelplatz jetzt hier für die Israeliten, von wo aus sie dann gegangen sind. Und interessant dabei ist, dass die Israeliten diese Stadt Ramses selbst erbaut haben. Am Anfang vom 2. Buch Mose lesen wir das, Kapitel 1, Vers 11, dass sie als Sklaven in Ägypten unter ihrer Bedrückung unter anderem diese Stadt Ramses bauten. Und man könnte vielleicht sagen, dass diese Stadt für Israel sinnbildlich auch steht für ihre Sklaverei. Also sie erinnert sie relativ stark an ihre Sklaverei. Ja? Da war harte Sklavenarbeit. Aber das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt Geschichte. Und dazu kommt noch etwas. Gerade in dieser Bauzeit von Ramses und Pithom, Kapitel 1 lesen wir davon, war es so, dass sie immer stärker bedrückt wurden von Pharao damals und dass er sie eigentlich so unterdrücken wollte, dass sie sich nicht weiter vermehren und ausbreiten. Und dann heißt es aber in Kapitel 1, Vers 12, dass das Volk zahlenmäßig zunahm in dieser Zeit und sich ausbreitete. Das heißt, auch das wird assoziiert. So haben wir diesen Knotenpunkt Ramses hier, der mit ganz verschiedenen Dingen assoziiert wird. Also zum einen diese Sklaverei, dieses Harte, auf der anderen Seite aber auch dieses enorme Völkerwachstum. Und genau dieser Völkerwachstum, der kommt jetzt hier nochmal zum Tragen in Kapitel 12, Vers 37, wenn es ja dort heißt, dass es etwa 600.000 Mann waren, die auszogen. Etwa 600.000 Mann, später lesen wir dann 2. Mose 38, Vers 26 oder auch im 4. Mose 1, Vers 46, dass es genau 603.550 Mann waren. Und dabei wurden nur die Männer ab 20 aufwärts gezählt. Und dazu kamen dann noch Frauen und Kinder, sodass das Volk Israel zu diesem Zeitpunkt ungefähr 2 Millionen Israeliten umfasste. Und das ist ein wirkliches Wunder. Damit wir eine Vorstellung mal haben, also das wäre ganz Hamburg und dann legen wir noch zweimal Bayreuth oben drauf und dann haben wir so ungefähr 2 Millionen. Ja, das ist so die Größenordnung. Ist vielleicht ein bisschen greifbarer. Ein wirkliches Wunder, was da passiert. Erinnern wir uns zurück an den Anfang vom 2. Buch Mose, wo sie gerade mal mit 70 Hanseln da gewesen sind, also rund um Jakob und Josef und seine Brüder. Und jetzt, 430 Jahre später, sind es um die 2 Millionen Menschen. Eine große, zahlreiche Nation. Und damit geht in Erfüllung, was Gott Abraham verheißen hatte. Wir haben das schon mal gehabt in 1. Mose 12 und haben das gehabt in der ersten Predigt. Und wir sehen hier, also wie diese Verheißung zur Erfüllung kommt. Und das trotz aller Unannehmlichkeiten, trotz aller Hindernisse, trotz aller Steine, die ihnen in den Weg gelegt wurden. Angefangen vom Pharao über die harte Sklaverei bis hin zu dem Kindermord in Kapitel 2. All das konnte Gott nicht aufhalten in seinem Tun. Und es ist beachtlich, es ist wunderschön zu sehen, was da passiert. Also ein Riesenvolk, was da jetzt ausgezogen ist. Darüber hinaus lesen wir aber noch von einer anderen Gruppierung, die auch noch dazu gehörte oder dabei war. Und zwar in Vers 38 lesen wir von viel Mischvolk, das mit ihnen gezogen ist. Das waren also nicht Israeliten, teilweise Ägypter wahrscheinlich oder auch anderer Abstammung. Und das waren Menschen, die haben sich dem Volk Israel angeschlossen, einfach so, oder sie haben vielleicht auch eingeheiratet in dieses Volk. Und man sieht an dieser Stelle, dass schon die Möglichkeit bestand und auch gar nicht wenig Leute davon Gebrauch gemacht haben, dass sie sich auf die Seite Israel stellen konnten und dass sie sich unter Gott sogar, unter den Gott Israel sogar stellen konnten. Kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, auch im letzten Punkt. Aber das ist ein wichtiger Punkt für alle, die bisher dachten, ach, die armen Ägypter, die haben da irgendwie so einen Idioten-Pharao an der Spitze und deshalb sind sie hoffnungslos verloren und haben keinen Ausweg. Hier wird deutlich, es gab einen Ausweg. Und gar nicht wenig Leute nutzen ihn auch. Hier ist die Rede von viel Mischvolk. Dieses Mischvolk, das wurde später zum Problem für Israel noch. Wer das nachvollziehen will, 4. Mose 11, Vers 4, will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber wir sehen hier also, wie ein Riesenvolk auszieht, dazu noch ganz viel Vieh, was sie bei sich hatten, Schafe und Rinder. Und das bedeutete, sie hatten einen enormen Reichtum, einen enormen Segen, mit dem sie dann auch im Land Kanaan eigentlich anfangen hätten können. Dass dieser Aufbruch hier sehr schlagartig geschieht, das sehen wir in Vers 39 nochmal. Da schauen wir nochmal rein, weil da heißt es dann weiter, und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren, und nicht länger hatten warten können, so hatten sie sich auch keine Wegzehrung bereitet. Also sie wurden aus Ägypten vertrieben und sie konnten nicht länger warten. Und das heißt, sie hatten noch nicht mal mehr Zeit, sich ein Lunchpaket fertig zu machen für unterwegs. Und da kommen jetzt aber diese Schüssel und dieser Teig aus Vers 34 wieder ins Spiel, den sie eingepackt haben. Und so können sie unterwegs dann diese Brotfladen aus dem ungesäuerten Teig backen. Mit diesem Auszug geht eine lange Ära, die lange Ära Ägypten, für Israel zu Ende. Die gesamte Zeit des Aufenthalts dort betrug 430 Jahre, das lesen wir so in diesem Text, also eine wirklich lange Zeit, die mehrere Generationen umfasste. Es war eine rückblickend sehr harte und schwere Zeit, die geprägt war von immer stärker werdender Sklaverei. Und es war eine Zeit, in der man sich gut vorstellen kann, dass so manch einer von den Israeliten sich gedacht hat, also wir werden für immer hier bleiben, wir werden nie wieder wegkommen aus Ägypten. Das war's jetzt. Und umso wunderbarer und umso gewaltiger ist dann aber diese Aussage hier in Vers 41, wo steht, und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an eben diesem Tag, dass alle Herrscher des Herrn aus seinem Land Ägypten auszogen. Also ein wirkliches Happy End für Israel. Zu dem Zeitpunkt könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Ich würde sagen, das hinkt da, wenn wir das über die gesamte Geschichte Israels schreiben wollen. Da kann man das so nicht sagen. Aber zumindest in dieser Nacht des Aufbruchs war es was ganz Besonderes, war es was Einzigartiges. Und das lässt uns auch Vers 42 nochmal deutlich werden. Wo es dann weiter heißt, eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israels in allen ihren Generationen. Also es ist eine Nacht des Wachens gewesen, und zwar in doppelter Hinsicht. Ich habe uns mal die neue evangelistische Übersetzung dazu mitgebracht, die das ganz gut zum Ausdruck bringt. Sie übersetzt den Vers 42 so, Jahwe wachte über sie, als er sie in der Nacht aus Ägypten führte. Seitdem gilt diese Nacht für die Israeliten als Nacht des Wachens zur Ehre Jahwes. Also einerseits wachte Gott über sie, er bewahrte sie vor diesem tödlichen Gericht, er verschaffte ihnen Rettung, er verschaffte ihnen die Freiheit zum Auszug. Auf der anderen Seite sollten sie wachsam sein, bereit sein, loszuziehen. Und dann schlussendlich, und davon ist auch die Rede in diesem Text, sollte das auch in den zukünftigen Generationen Israels gefeiert werden. Sollten sie an diesen Auszug denken und dem Herrn gerade diese Nacht zur Ehre weihen. Und dafür setzt Gott ja dann das Passafest ein, das Fest der ungesäuerten Brote, haben wir letzte Woche auch gehabt. Und ich finde es interessant, diese gleichen Elemente, die wir hier so finden, die finden wir eigentlich auch bezogen auf unsere Rettung heute. Also Gott verschafft uns Rettung durch Jesus Christus vor dem Gericht, vor der Hölle, vor dem ewigen Tod. Wir sind aufgefordert, uns aufzumachen, bereit zu sein, das persönlich in Anspruch zu nehmen für uns und dann uns in der Nachfolge ihm nach auf den Weg zu machen, wirklich aufzubrechen. Und schlussendlich fordert die Bibel uns immer wieder dazu auf, dass wir niemals vergessen sollten, was er uns für eine wunderbare Erlösung geschenkt hat. Wie er uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht geführt hat. Und leider ist es, glaube ich, so, dass wir das ganz oft vergessen. Aber jedes Mal, wenn wir uns daran zurückerinnern, dass er mich gerettet hat und wie er mich gerettet hat, da löst das was aus. Da bewegt uns das zu Dank. Da bewegt uns das zu Freude. Da bewegt uns das dazu, dass wir Gott die Ehre geben wollen. Und dabei verschafft diese Erinnerung an das alles entscheidende Rettungsereignis in deinem und in meinem Leben, nämlich dieses Ereignis, dass Jesus uns gerettet hat, von Sünde befreit hat und wir zu ihm gehören dürfen. Wenn wir uns daran erinnern, dann schafft das in unserem Leben neuen Aufbruch. Daraus speist sich so richtig unsere Motivation, unser Drang, unsere Freude, Jesus nachzufolgen, weiterzugehen. Und wenn jemand andersrum merkt, dass er in der Nachfolge also eher so dahin plätschert und dass die Motivation fehlt und dass da eigentlich nicht mehr viel ist, dann ist das zurückzuführen auf einen Mangel an Begeisterung vom Evangelium. Lauwarme Christen haben einen starken Mangel an Faszination vom Evangelium. Und es wird keinen Christen geben, der zwar wirklich von Jesus Christus stark ergriffen ist, aber gleichzeitig nicht wirklich für Jesus Christus lebt. Das gibt es nicht. Und an dieser Stelle ist jeder selbst herausgefordert, sich zu fragen, wie es um seine Nachfolge und seine Motivation dazu steht. Ob da Aufbruchstimmung ist oder ob da Stillstand ist. Ob ich fasziniert bin, begeistert bin, ergriffen bin von Jesus und vom Evangelium oder ob mich das alles eher eigentlich nur noch kalt lässt. Wenn du merkst, da ist Stillstand bei dir und da bewegt sich nicht mehr viel, dann will ich Mut machen, tiefer und intensiver darüber nachzudenken nochmal, was Jesus getan hat. Ja, und das ganz neu auch bedeutsam werden zu lassen im eigenen Leben. Und so dann auch eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen wieder. Und in all dem lässt Gott uns nicht im Regen stehen und sagt, ja, jetzt guck mal, wie er da irgendwie klarkommt und macht mal alleine, sondern er gibt uns Mittel, wo er uns hilft, dass wir genau das wieder vor Augen kriegen. Und das absolute Mittel, das Gott uns gegeben hat dazu, ist das Abendmahl. Das Fest, wo wir uns erinnern, ganz bewusst an das, was Jesus getan hat. Und es ist das einzige Fest, so gesehen, im Neuen Testament, das Jesus uns gibt und aufträgt. Und ehrlich gesagt behandeln wir das Abendmahl oft sehr stiefmütterlich. Also das ist nicht so bedeutsam irgendwie für uns oder sowas. Ne? Und wenn man das vergleicht mal mit dem Passafest, das es ja abgelöst hat, dann haben die einen riesen Aufwand da gemacht. Bei uns ist das Abendmahl oft so, naja, ist nicht so wichtig irgendwie. Ne? Darüber hinaus hat Gott uns aber natürlich auch sein Wort gegeben, wo wir immer wieder aufs Evangelium, auf das, was er getan hat, hingewiesen werden. Er gibt uns seinen Geist, der in uns was anstößt. Er gibt uns Gemeinschaft, wie wir zusammen sind. Er gibt uns den Gottesdienst, dieses Zusammenkommen. Alles Dinge, die Gott benutzen will und die wir ernst nehmen sollten und von denen wir reichhaltig Gebrauch machen sollten. Und so erzeugen wir geistliche Aufbruchsstimmung in unserem eigenen Leben und hoffentlich auch in unserer gesamten Gemeinde dann. Das ist also der zweite Punkt, eine Nacht des Aufbruchs. Und nur noch ein dritter, kürzerer, letzter Punkt, den ich genannt habe, eine Nacht der Zugehörigkeit. Eigentlich wäre es besser ausgedrückt, eine Nacht der Frage nach der Zugehörigkeit. Und es geht um die Verse 43 bis 51 jetzt hier. Ob jene Nacht damals eine Nacht des Todesschreckens oder eine Nacht des Aufbruchs war, war alles eine Frage der Zugehörigkeit. Es entschied sich alles daran, ob du Anteil hattest an diesem damaligen Passa oder nicht. Ob du mitessen durftest und ob du in einem der Häuser warst, die durch das Blut des Lammes geschützt waren oder nicht. Das war alles entscheidend. Und ganz klar dabei war, also die Israeliten, die standen auf der richtigen Seite an dieser Stelle. Sie wurden verschont, zumindest wenn sie die Ordnungen Gottes befolgt haben und das Lammesblut an die Pfosten und an die Oberschwelle gestrichen haben. Aber wir können uns ja fragen, waren das die Einzigen, die Anteil bekommen haben? Ich glaube, die Verse 43 bis 50 machen uns deutlich, dass das nicht der Fall war. Weil dort ist die Rede vom Umgang mit Fremden. Und ich gehe davon aus, dass diese Anweisungen damals sowohl für die erste Passanacht galten, also für dieses Ereignis, aber dass es auch dann darüber hinaus für die zukünftigen Generationen galt. Weil gerade am Ende von diesem Text, in Vers 50, wird über diese aktuelle Nacht, über dieses aktuelle Ereignis, da gesagt, darauf machten es alle Söhne Israel, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es. Also das ist absolut zu diesem Zeitpunkt. Und wie gesagt, darüber hinaus sind das Anweisungen, die wir jetzt hier lesen, Vers 43 bis 50, die dann grundsätzlich für alle zukünftigen Passafeste als Ordnung gelten sollen. Und so schauen wir da nochmal kurz rein. In Vers 43 sagt Gott dann zu Mose und Aaron, das ist die Ordnung des Passa. Kein Fremder soll davon essen. Also das ist das Grundprinzip und eine Grundordnung, die Gott gegeben hat. Und wie das so häufig der Fall ist, gibt es aber Ausnahmen, und zwar Ausnahmen unter bestimmten Auflagen. Und so sehen wir dann Vers 44 einen solchen ersten Fall, wenn es da heißt, jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes, aber wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen. Also wir parken mal den Gedanken, grundsätzlich ging das nicht für den Fremden, aber wenn er beschnitten wurde, dann ja. Und dann sehen wir in Vers 45 zwei weitere Personengruppen, nämlich Beisassen und Lohnarbeiter. Beisasse war jemand, der ein Bewohner war ohne Bürgerrecht in dem Land. Oder man könnte auch sagen, ein ausländischer Nachbar, den man so hatte. Und das war mit Sicherheit dann vor allem für die späteren Zeiten im Land Kanaan von größerer Bedeutung noch. Und Lohnarbeiter, denke ich, können wir uns was darunter vorstellen, einfacher Arbeiter, der aber nicht israelitischen Hintergrunds war, Abstammung war. Also diese beiden Personengruppen sollten auch erstmal nicht, grundsätzlich, so heißt es da. Und das, obwohl sie ja eigentlich regelmäßig unter dem Volk so mitgelebt haben und dabei waren. Und dann kommen wir in Vers 46 zu einigen ganz grundlegenden Dingen nochmal, die Gott deutlich gemacht hat. die auch vorher schon gesagt wurden. So ein Rückbezug im Prinzip in die erste Hälfte von Kapitel 12. Und ich sage sie nochmal ganz kurz. Also es sollte im Haus gegessen werden, ist das eine. Es sollte nichts aus dem Haus hinausgebracht werden. Sie sollten ja in den Häusern bleiben, um verschont zu bleiben. Und sie sollten dem Opferlamm kein Bein brechen. Mitunter deshalb war es wahrscheinlich auch so, dass das Lamm gekocht werden musste, nicht gekocht werden konnte, sondern gebraten werden musste. Ja, sonst hätten sie Knochen brechen können. Wir haben da kurz im Hauskreis drüber geredet, diese Woche. Und dann schließlich in Vers 47 nochmal so diese grundlegende Anweisung: Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Das heißt, ausnahmslos jeder sollte teilhaben daran. Ordnungen, die, wie gesagt, in jener Nacht damals galten, aber die auch darüber hinaus ganz grundsätzlich fürs Passafest dann später galten. Und dann begegnen uns in Vers 48 und 49 nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Und da werfen wir nochmal einen Blick rein, wo es dann heißt: Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll bei ihm alles Männliche beschnitten werden, und dann komme er herbei, um es zu feiern. Und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen. Ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält. Also jetzt kommen hier nochmal die Fremden ins Spiel. Und darunter fallen dann auch diese Beisassen und Lohnarbeiter zum Beispiel, das ist Vers 45. Und für die Fremden gilt jetzt hier, also wenn ein Fremder mit den Israeliten zusammen war und wenn er an diesem Passahmahl teilnehmen wollte, es mit denen feiern wollte, dann gab es dabei eine Auflage, und zwar, er musste alles Männliche beschneiden lassen. Und diese Beschneidung, das war ja das Bundeszeichen und das Zugehörigkeitsmerkmal zum Volk Gottes, das Gott damals Abraham gegeben hat. In 1. Mose 17, Vers 10 bis 14 kann man das nachlesen. Also das Zugehörigkeitsmerkmal. Das galt damals allen voran den Israeliten, die nach 8 Tagen ihre israelitischen Söhne beschneiden sollten. Aber in 1. Mose 17 ist auch schon die Rede davon, dass auch Sklaven beschnitten werden sollten. Das heißt, das ist hier der Rückbezug, den wir jetzt hier in unserem Text haben. Und das ist also dieses ganz klare Zugehörigkeitsmerkmal zum Volk Gottes. Und dann wird hier klar, dass sich nur der zum Volk zählen durfte und am Passahmahl teilnehmen durfte und Anteil bekommen konnte, der beschnitten war. Und das galt sowohl für die Israeliten selbst, aber eben auch für die Fremden, wovon ja hier die Rede ist. Das heißt, bevor ein Fremdling als Einheimischer gelten soll, also eigentlich genauso wie ein Israelit, als Volkszugehöriger, musste er zum Judentum konvertieren, könnte man sagen. Und ich glaube, ich brauche nicht lange erklären, dass das jetzt nicht so ein Schritt ist, den man mal eben macht. Also nicht in dem Sinne, ach ja gut, dann lasse ich mich mal eben noch beschneiden, dann kann ich noch zum Essen bleiben. Ja, also so hat das dann nicht funktioniert, sondern ich glaube, es ist sehr deutlich, dass es eine ganz klare Entscheidung war, sich Gott und seinem Volk anzuschließen. Und so gab es dann eine Reihe von Leuten, die wir schon hier in dieser Exodus-Geschichte sehen, haben wir eben schon 2. Mose 12, Vers 38 gesehen von diesem Mischvolk. Also da gab es schon Leute, und dann im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Leute, die sich dem Volk Israel angeschlossen haben. Das heißt, Gott gab schon damals die Möglichkeit, sich dem Volk anzuschließen und sich ihm als Gott zu unterstellen. Und damals wie heute ist diese Zugehörigkeit zu Gott alles entscheidend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir diese Zugehörigkeit heute nicht mehr durch Beschneidung zum Ausdruck bringen. Ja, ich sage euch, ich wäre definitiv der falsche Mann am falschen Ort, wenn das meine Hauptaufgabe wäre hier. Aber das machen wir nicht mehr. Und trotzdem geht es um Zugehörigkeit. Es geht um Zugehörigkeit zu Jesus und um eine klare Entscheidung für Jesus. Und wir bekommen diese Zugehörigkeit nicht durch ein äußeres Zeichen, nicht durch eine Handlung, sondern wir bekommen sie durch Buße, durch Umkehr von unseren Sünden, indem wir unsere Sünde Jesus Christus bringen und sagen: Ja, ich habe gesündigt, ich bin ein sündiger Mensch, ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich auch, vergib mir, dass ich diesen Weg, meinen Lebensweg ohne dich gegangen bin, selbstbestimmt gelebt habe. Ich will das nicht mehr weiter fortsetzen. Ich bitte dich um Vergebung und will mit dir gehen, dir nachfolgen. Also durch Buße und durch Glauben an Jesus Christus. Und zwar den Glauben, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er dort meine Sünde bezahlt hat, dass er dort die Trennung und die Strafe von Gott aufgehoben hat und mich dadurch wieder in eine Beziehung zu Gott stellen kann. Sodass ich ihm jetzt schon hier und heute nachfolgen darf und bis in alle Ewigkeit ewiges Leben haben darf. Und die abschließende Frage, die sich aufdrängt dann nochmal, gebündelt von dem Ganzen heute Morgen, ist: Zu wem gehörst du? Auf welcher Seite stehst du? Bist du klar darin? oder bist du wackelig? Diese Rettung von Jesus Christus ist einzigartig. Und wir könnten über diese Rettung von Jesus Christus sagen, das hat die Welt noch nicht gesehen. Aber die Frage ist, nehmen wir ihn an oder lehnen wir ihn ab? Und das ist heute Morgen so die Abschlussfrage, die ich gerne stellen will nochmal und will schließen mit einem Vers, der dienen soll zur Selbstreflexion auch nochmal. Einfach zu überlegen, wo stehe ich selbst? Und entweder, wenn ich klar bin, kann ich Jesus danken dafür, und wenn ich nicht klar bin, dann sollte ich mich zu ihm hinwenden. Und ich will schließen mit 1. Johannes 5, Vers 12, wo es heißt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und wir lassen diesen Vers einen Moment stehen. Joni wird schon anfangen zu spielen und ihr könnt einfach für euch in euch schlagen und einen Moment nachdenken.